Gib den Geist von Frieden. sind noch einmal wen und uns zu deiner Ehre erneuert auferstehen. Reiß alles Morsche nieder, zerbrich die Heuchelei, vergib uns alle Lauheit und mach uns wahrhaft frei.
Wir wollen noch mal beten zusammen. Herr Jesus, du hast uns hier zusammengebracht. Ohne dich können wir nicht leben. Ohne dich gibt es auch keine Freiheit. Nimm diese schlichten Worte, segne du sie zu deiner Ehre allein. Wir danken dir dafür. Amen. Ich war so überrascht, als ich gebeten wurde, hier etwas zu sagen heute Abend. Und besonders über das Zeugnis der Bekehrung. Ich bin sehr misstrauisch, über was ich sagen kann, wenn es um das Zeugnis geht. Denn man kann da ganz wunderbare Worte sagen und die Ehre an sich ziehen dadurch. Ich möchte Gott die Ehre geben, danken für das Vorrecht, hier zu sein, mit dem Team zu bleiben. Es ist jedes Mal für mich ein Weiterbildungskurs für die missionarische Arbeit, die ich hauptsächlich in Frankreich habe. Ich möchte als Grundlage für die paar Worte vom Zeugnis hier in Psalm 24 lesen, wo es steht: Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und aus reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wie kann ich 36 Jahren mit Gott zusammenfassen in ein paar Sätze? Ich würde es zusammenfassen, als wenn ich zum letzten Mal zu Menschen sprechen würde und mein letzter Tag gekommen ist. Ich wusste nicht, in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1966 war ich ungefähr 20 Jahre alt, Teenager, lebte ganz in der Welt, kam von einem Abend zurück auf mein Moped, war bei einer Freundin und hatte einen Verkehrsunfall. Die Ärzte haben nicht gedacht, dass ich die Nacht überleben würde. Haben im Spital sogar gefragt, ob ich einen Priester oder einen Pfarrer sehen möchte, dann weiß man, was die Uhr geschlagen hat. Vielleicht auch, weil während dem Transport im Wagen, mit dem ich einen Unfall hatte, der konnte nur noch bis ans Krankenhaus fahren, dann war der Motor kaputt, habe ich zum ersten Mal zu Gott geschrien, sozusagen, nicht mit meiner Vernunft, nicht mit meinem Verstand, nicht nach auserwählten Worten, sondern ein Schrei wie eine Mutter schreien würde, wenn sie sieht, dass das Kind über die Straße geht und unter einen Lastwagen kommt. Die wird dann auch nicht ihre Worte wählen, wie sie schreit und das Kind ruft oder irgendwas unternimmt, um es zu retten. In dieser Nacht, als ich da auf dem Boden lag, bewusst verwundet, wusste auch nicht wo und wie, kam eine Stimme, die ich in der Kindheit gehört hatte, weil ich gläubige Eltern hatte. Die hatten uns gelehrt über Gott, über die Bibel. Wir wurden gelehrt in der Sonntagsschule, eine Art Katechismus. Wir wussten als Kinder einer kinderreichen Familie, ich war der 6. von 8, wer Gott ist, was er tut. Wir hatten sogar mit unseren eigenen Augen mehrmals gesehen, wie Gott Gebete erhört. Aber als ich als Teenager wählen musste, ob ich Gott folge oder mein eigenes Herz, habe ich für Fußball gewählt. Fußball war mein Traum als Teenager. Und da habe ich mit 16 zu meinem Vater gesagt, Vater, ich will nichts mehr hören von Gott, von der Bibel, von der Gemeinde, von Christus, von Gebet und so weiter. Ich bin satt und müde von dem. Und dann hat mein Vater gesagt, mein Junge, ich werde dir nicht mehr von Gott sprechen, aber ich übergib dich in Gottes Händen. Fertig, das war das Ende. Wir hatten dann später oft Konflikte, sodass es so weit kam, dass ich handgreiflich wurde mit meinem Vater. Bin dann mit 18 in die Armee, habe unterschrieben für einen Vertrag, in der Armee zu bleiben und wollte da verschiedene Projekte erreichen. Aber in dieser Nacht von Mai 66, als ich in die Kaserne fuhr, hat mich das Auto zusammengefahren sozusagen. Und als ich da auf dem Weg war, kam ein Wort immer wieder zurück. Wie ein Antworter an einem Telefongerät, wenn man eine Nummer wählt, kein Anschluss unter dieser Nummer oder beschäftigt, wählen Sie später wieder oder so. Und dann kam dieses Wort aus dem Prophet Amos 4,12. Bereite dich, Gott zu begegnen. Immer wieder, bereite dich, Gott zu begegnen. Ich konnte dieses Gerät nicht abstellen. Es war mir unmöglich, irgendetwas zu unternehmen für Gottes, um Gottes Wort. Ich wusste, dass es Gottes Stimme ist, die zu mir redet. Bereite dich, Gott zu begegnen. Und ich war mir absolut bewusst, dass ich nicht bereit bin, Gott zu begegnen. Jedenfalls nicht in diesem Zustand. Denn nach einer Zeit, als ich gemerkt habe, dass ich von Kopf bis zu Fuß verwundet war und das Blut aus verschiedenen Wunden floss, war das Leben wie ein Eisstück in der Hand. Wie fester du es halten willst, wie schneller schmelzt es zwischen den Fingern durch. Das Leben kann man nicht zurückhalten. Das Leben ist wie ein Hauch, der eingeht, wenn wir auf die Welt kommen, der rausgeht, wenn wir sterben. Und als ich spürte, wie das Leben aus meinem Leib floss und bewusst war, jetzt werde ich Gott begegnen, dann kam natürlich der Gedanke, ja, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wer weiß, wer Gott ist? Da wird so viel über Gott gesprochen, aber ich persönlich kannte ihn nicht. Und dann war das Erste, die Begegnung mit Gott wird mit einem heiligen Gott sein. Nicht ein Gott der Vorstellung, noch weniger ein Gott, über den man argumentieren oder diskutieren kann. Er ist ein ganz anderer Gott. Und für mich war es sofort bewusst, Gott ist heilig. Und dieser heilige Gott muss ich begegnen. Ich war sofort bewusst, dass ich vor ihm nicht bestehen kann. Es ist unmöglich in diesem Zustand. Ich war bewusst sofort, dass ich jetzt direkt in die Hölle fahre. Es ist nur noch eine Sache von ein paar Minuten oder Stunden. Aber wenn ich vor Gott erscheinen werde, werde ich von seinem Feuer verzehrt werden. Da war kein Priester, da war keine Stimmung, wo man irgendwie bearbeitet werden könnte. Nein, ich war ganz alleine mit dem Mann, der mich ins Spital gefahren hat, auf dessen Knie oder Schenkel mein Kopf lag. Und da habe ich gesagt, Gott, ich kenne dich nicht. Ich bin schuldig. Ich bin ein Sünder. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, nicht mit den Lippen, aber weil ich in dem Moment auf eine Art und Weise, wie die ich nicht beschreiben kann, ich kann es nur bildlich beschreiben. Ich saß wie in einem großen Kino in einem gemütlichen Sitz und habe mir da eine 3D-Leinwand angeschaut. Und plötzlich, als ich diesen Film gesehen habe, feststellte ich gleich fest, das ist ja mein Leben. Ah, da war ich 5 Jahre alt, das weiß ich noch. Da habe ich Bonbons gestohlen. Da muss ich 10 gewesen sein, da habe ich das gesagt, habe ich gespottet oder gelogen. Oh, hier, schrecklich. Da habe ich mit meinem Vater gezankt. Und dann kam jede Szene von meinem Leben auf dieser Leinwand hervor, aber nicht nur das Bild, sondern den Ton. Als ich mit meinem Vater gestritten habe, zum Beispiel, habe ich gehört, gesagt, Vater, ich wollte nicht kommen, es ist deine Schuld, dass ich da bin. Also habe ich ein Recht auf irgendwas. Und ich habe das gehört. Und dann kommt immer das Wort, bereite dich Gott zu begegnen, bereite dich Gott zu begegnen. Ich sage, das ist Katastrophe. Ich kann mit diesem Wort, nur mit diesem Einsatz nicht Gott begegnen. Auch heute Morgen habe ich das in der Bibel gelesen wieder, in Buch Mose. Gottes Zorn ist auf dem Mann, der Übles über seinen Vater und seine Mutter redet. Nur ein übles Wort. Und ich habe so viel über meine Eltern gesprochen, dass ich nur noch sagen konnte, Herr, oh Gott, alles, was ich gesagt habe, alle Witze, die ich erzählt hatte, alles Unreine, wenn man da durch das Schlüsselloch guckt oder hinter einem Vorhang in das Badezimmer oder wo auch, da stand alles vor mir. Ich war absolut terrorisiert. Der Terror, man redet viel vom Terror heute. Aber der Terror, Gott zu begegnen in einem sündhaftigen Zustand, ist das Schrecklichste, was der Mensch erleben kann. Wenn er Gott so begegnet in seiner Lüge, in seinem Wahnsinn, in seinen dummen Worten, in seinem Hass und so weiter, wusste ich, ich werde umkommen. Ich gehe lebendig in die Hölle, kann mich nicht retten. Ich war hineingerissen wie in einen Strom. Du probierst irgendein Strohhalm, ein Stück Holz oder was zu fangen, aber nichts hielt, einfach mitgerissen. Und dieser Strom, der wurde immer stärker. Und dann sagte ich, Gott, sei mir gnädig. Oh Gott, ich habe gelogen, das habe ich gesagt, das habe ich getan, ja. Und das war ganz klar. Also ich weiß nicht, wo diesen Chips ist, diese Video verborgen ist, diesen CD-ROM oder wie man es nennen kann. Johannes hat ja auch von den Büchern gesprochen, die geöffnet werden in der Offenbarung, der große Thron. Und alles, was in der Bücher stand über die Werke der Menschen, war offenbar. Also das war für mich absolut klar. Ich konnte nicht sagen, von dem weiß ich nichts, das war ich nicht. Denn die dritte Dimension war nicht nur das Bild und die Stimme, sondern auch das Gefühl. Wenn ich zum Beispiel diese Szene gesehen habe, wo ich gestohlen habe, in der Schule habe ich Zigaretten gestohlen, die Nacht, während meine Freunde schliefen. Habe ich die Szene ganz genau gefolgt. Und wenn du dann zum Punkt kommst, wo du handelst, dann klopft das Herz, weil du Angst hast, dass du erwischt wirst. Hoffentlich weiß es niemand, sieht es niemand. Und das Herz klopfte so stark, als ich den Diebstahl gesehen habe. Die Unreinigkeit. Wenn du irgendeine Geschichte erzählt hast, einem Mädchen mit einer unreinen Absicht, dieser sozusagen Ekel, dieses Reuen, war da, als ich sie gesehen habe, war wieder da, alles. Und es ging schneller, als was ich es hier beschreiben kann. Bis ich zum Punkt kam, wo ich wusste, es ist alles dahin. Ich kann mich nicht retten, Geld kann nicht helfen, Wissen kann nicht helfen, die Freunde, die Eltern, der Pfarrer, irgendjemand kann mir nicht helfen, ich bin einsam. Und gehe einsam jetzt in die Hölle. Und da habe ich zum ersten Mal zu Gott geschrien und gesagt, Gott, ich bin ein Sünder. Sei mir bitte gnädig. Bitte noch einmal. Gib mir noch einmal eine Chance. Und dann sagte er, weißt du noch, als du 10 Jahre alt warst, hattest du in deinem Herzen gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Missionar werden. Wo bist du heute? Gott hört die Gebete der Kinder. Er schreibt die Gelübde, die wir gemacht haben, auf. Wenn wir sie vergessen, er wird sie nicht vergessen. Brauchen wir keine Angst zu haben. Und er wird wieder kommen und sagen, du, was hast du mir alles versprochen an dem Tag, in diesen Umständen und so weiter. Und ich konnte nur sagen, oh Gott, sei mir gnädig. Ich habe dir was versprochen, was ich nicht halte. Bitte vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und er war nur noch, bitte vergib mir. Gib mir noch eine Chance, meinen Vater zu sehen. Ich möchte nur meinen Vater sehen. Und zurückgehen und sagen, Papa, bitte vergib mir. Ich war ein böser Junge, immer streitsüchtig, hab gestohlen, hab gelogen, hab deine Unterschrift nachgemacht, hab in deinen Sachen rumgewühlt, um zu wissen, was du hast, was du machst. Bitte vergib mir. Und Gott hat es mir geschenkt. Ich bin schon 36 Jahre auf Bewährung. Mit dem Bewusstsein, dass ich wieder zu dir, zu diesem Zoll kommen werde, wo gefragt wird, bitte Pass, haben Sie ein Visum, was haben Sie zu melden in Ihren Koffer und so weiter. Und da kommst du nicht durch, kannst nicht schmuggeln. Das habe ich auch gesehen, ich habe oft am Zoll geschmuggelt. Und das stand vor mir, was ich gestohlen habe beim Arbeitsgeber, wie ich rebelliert habe und alles. Es ist schrecklich, alle Sünden wieder auf einmal zu sehen. Und Gott war mir gnädig in dieser Nacht, als ich zu ihm geschrien habe, ich war schon im OP. Die Ärzte kamen und sagten, der Schädel ist nicht gebrochen, Rückgrat und Becken ist auch nicht angerührt. Aber sonst überall waren viele Brüche und so weiter. Ich habe immer wieder was rausgespähen. Ich dachte, es ist Sand oder Erde, die ich im Mund hatte. Nein, es waren meine Zähne, die alle zerschlagen waren. Habe ich sie rausgespuckt. Und Gott schlägt uns unsere Zähne ein, wenn wir dummes Zeug reden oder gegen unsere Eltern oder irgendjemand kritisieren. Entschuldige, wenn ich so ganz krass herausspreche. Aber wenn wir da stehen, dann werden die Werten umgewandelt. Ich konnte zurück. Gott war mir gnädig. Konnte meine Eltern sehen. Bei ihnen um Verzeihung bitten. Weiß ich wie viel Mal. Bis mein Vater sagte, Ferni, brauchst nicht wiederzukommen. Ich habe dir alles vergeben. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, als wir beide auf die Knie gingen und mein Vater auch sagte, Ferni, bitte vergib mir, ich habe auch Fehler gemacht mit dir, es tut mir leid. Was sollte ich meinem Vater vorhalten? Ich habe viel mehr Fehler getan als er. Und haben wir miteinander da vor Gott gekniet und um Verzeihung gebeten. Gott hat uns Vergebung geschenkt. Das Verhältnis mit meinen Eltern wurde immer schöner, immer wunderbarer, bis sie beide vom Herrn zurückgerufen wurden. Mein Vater vor noch nicht so langer Zeit, 2 Jahren mit 96. Und zwar jedes Mal ein Segen, mit ihm zu bleiben und ihn zu hören, was er mit Gott erlebt. Und dann sagte ich, Herr, ich will Missionar werden, wie ich es versprochen habe. Ich habe gleich angefangen, gepredigt, Missionseinsätze, in der Straße gepredigt, auf den Küsten, Bahnstation, Jugendarbeit gemacht. Ich habe mich vor niemandem gefürchtet. Jemand hat gesagt, wenn du mal den Tod in die Augen geschaut hast und Gott gesehen hast, dann macht dir kein Mensch mehr Angst. Nur einer macht mir noch Angst. Und das ist mein eigenes Herz. Mein eigenes Herz. Ich bin sehr misstrauisch über mein eigenes Wesen. Dass man ständig wachen muss und sagen, ey, Herr, bewahre mich, sonst baue ich selber einen Unsinn oder sage etwas, was dir nicht Ehre bringt. Und habe ich 15 Jahre als Missionar gearbeitet und hat geendet mit einer, menschlich gesehen, mit einer Pleite. Die Familie, die Gott mir geschenkt hat, ging auseinander. Die Kinder waren rebellisch, ungehorsam, wir waren kein Zeugnis und das Gewissen hat mich angeklagt und gesagt, du predigst auf der Kanzel, aber schau mal, wie es zu Hause aussieht. Es geht zu Hause ist es nicht in Ordnung. Ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen von einem Politiker, ich werde ihn nicht nennen, ich kenne ihn nicht, aber vielleicht kennen ihn hier, ist ein Schweizer. Der sagt, für mich gilt immer noch, im Hause soll beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Hat 100% recht, dieser Mann. Es muss zu Hause beginnen und ich sagte, zu Hause geht es nicht. In der Gemeinde hat man weiter gesündigt, vielleicht nicht so grob wie vorher, aber es war doch Zank und Streit und Eifersucht und Neid und Kritik und sogar Ehebruch und solche Sachen. Ich sagte, ich bin mit etwas beschäftigt, das arbeitet nicht. Weil ein unglücklicher Mensch, obwohl gefragt von verschiedenen Seiten, weil sie sagten, Ferni, du hast eine Gabe als Evangelist. Du musst predigen. Ich sagte, ja, kann ich. Aber was, wie steht es in der Familie? Zu Hause. Ich war todunglücklich. Dann habe ich gesucht und gesagt, Gott, sei mir gnädig, hilf mir, hilf uns, wir können nicht so weitermachen. Und da hat mir ein Gottesmann, mit dem ich oft gebetet habe, ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies mal dieses Buch. Das Buch hieß Gott unter den Zulus. Sag dir, das ist eine gottgewirkte Erweckung. Kannst mal sehen, wie Gott wirkt heute. Ich hatte viele Bücher über Erweckung gelesen, in Indonesien, in Korea, in Amerika und so weiter. Aber das war Gegenwart. Für mich war das Gegenwart. Jetzt ist heute Erweckung an einem Ort. Das möchte ich sehen. Ich möchte nicht neue Lehren haben oder Erfahrungen, Zeichen, Wunder und so weiter. Nein, ich möchte sehen, wie diese Christen leben. Und zwar in ihrer Familie. Ich hatte kein Geld, dann nach Südafrika zu gehen. Aber ich habe gebetet und gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du uns schenken, was wir brauchen. Und Gott hat es geschenkt, dass wir vor... Dieses Jahr sind es 20 Jahre, mit der ganzen Familie für ein paar Wochen auf dieser Missionsstation waren. Und als ich zurückkam, sagten etliche, ja, das ist von unten. Ich sagte, Geschwister, wenn das von unten ist, dann fürchte ich nicht, in die Hölle zu gehen. Entschuldigt. Wenn das vom Teufel ist, dann ist da keine Gefahr in der Hölle. Aber was ich da gesehen habe, in diesen Familien, nach dem trachte ich. Ich suche nach dem. Und ich habe gesucht, von ganzem Herzen, tagelang, wochenlang, habe ich alle befragt, bin rumgegangen mit einem Schreibbogen, wollte die Geheimnisse aufschreiben, bis der Moment kam, wo Gott sagt, das ist kein Geheimnis, brauchst nicht weiter zu suchen, ist kein Geheimnis. Es ist nur Jesus Christus vollen Raum, frei in deinem Leben, das ist alles. Dass der Jesus in dir und durch dich tun kann, was er will. Bis dahin habe ich für Gott gearbeitet. Nun kommt Gott und sagt, brauchst nicht mehr für mich arbeiten. Ist gut. Denn ich werde durch dich arbeiten, wenn du mir es zulässt. Wenn du dich ergibst und alles abgibst. Und da war nicht mehr die Frage, die Sünde abzugeben. Von dem war mir schon klar, dass der Herr die Sünde nicht anschauen kann. Und dass er so mit unreinen Händen, unreinen Lippen, unreines Herzen, dass ich vor ihm nicht bestehen kann. Aber dann ist Gott gekommen und gesagt, hast du mich mehr lieb als alles, was du bis jetzt erlebt hast? Deine Segnungen, deine Erfahrungen, deine Popularität, deine Gaben und so weiter. Dein Glaubensleben, deine Gebetserhörungen. Mehr lieb? Ich sagte, ja, natürlich. Dann leg es auf den Altar. Und dann fing der Kampf an. Gott das Gute abzugeben, nicht das Schlechte. Das Gute in meinen Augen. Und dann ging es weiter. Hast du mich mehr lieb als deine Geschwister, deine Bekehrten, deine Gemeinden und so weiter? Sagte ich, ja, leg es auf den Altar. Und dann wieder einen neuen Kampf. Und so geht es durch, bis er zum Punkt kam. Und mit dem bin ich weiter beschäftigt. Hast du mich mehr lieb als dein eigen Leben? Dein eigen Wissen, dein eigen Willen und deine Vorstellungen und so weiter. Ja, leg es auf den Altar. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und ja, ich kann hier aufhören. Viele kennen mich hier, ich brauche keine Geschichten zu erzählen. Ich danke für jedes Gebet. Was ich bin heute, habe ich Gott der Gemeinde und dieser Erweckung zu verdanken. Kann mir irgendjemand etwas erzählen darüber? Es ist eigentlich noch ein gutes Zeichen, wenn der Feind gegen einen Menschen geht oder gegen eine Arbeit. Das hat ja Jesus gesagt. Wenn alle gut reden, ist es kein gutes Zeichen. Aber natürlich, wenn alle schlecht reden, ist es auch kein gutes Zeichen. Aber wer redet gut, wer redet schlecht? Da sieht man, dass die Geister sich da scheiden. Aber ich möchte einem jedem sagen, ohne zu zanken, komm, wir schauen auf die Zukunft, da müssen wir hin. Wir müssen durch diese Tür gehen. Lasst uns aufhören zu streiten. Kürzlich war ich im Auto und habe drei Spatzen gesehen, die gestritten haben. Ihr wisst ja, wie die Spatzen sind, wenn die miteinander streiten. Dann fliegen sie in irgendeine Richtung vor eine Katze und merken nicht, dass die Gefahr da ist. Oder merken nicht, da sind sie auf die Straße geflogen. Und das Auto kam gerade vor sie. Ob sie drunter gekommen sind, habe ich nicht Zeit gehabt, es zu sehen. Aber es war genug. Die Lektion war klar. Der Herr sagte, ich komme bald. Suche, trachte nach einem Frieden mit allen. Zuerst mit Gott. Mit jedem Menschen. Nicht mit Kompromiss, sondern kein Zank. Wir haben keine Energie dazu. Und die Heiligung, sonst wirst du mich nicht sehen. Schließe. John Wesley, ein Gottesmann, im 18. Jahrhundert gewesen. Man sagt, dass John Wesley England vor dem wirtschaftlichen Bankrott gerettet hat. Das sagen etliche Historiker, Wirtschaftsspezialisten. Bevor er starb, hat er ein Wort gesagt, was mir oft zum Segen war. Er sagte, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Dass Gott da ist. Und für mich ist das wichtig. Es kommt nicht darauf an, wo ich bin, was geschieht, sondern Herr, bist du da? Als er starb, hat er 3 Silberlöffel als Erbe gelassen. 1 Talar, Bücher für seine Prediger und 70.000 Christen, die zum Leben gefunden haben. Und was war sein Schlagwort? Die Gegenwart Gottes ist das Wichtigste, ist das Beste. Und das möchte ich auch zu jeder Zeit, überall, bewusst sein, Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit mir ist, da fürchte ich die Zukunft und auch den Tod nicht. Ich wünsche einem jeden, dass er gesegnet wird, auch durch das, was wir heute Abend hören. Möge Gott uns Ohren schenken, das zu hören, was Gott uns heute, an diesem Abend, durch sein Wort, durch seinen Boden zu uns sagen will. Dankeschön.
Schön, Bruder Feni. Das ist unser Gebet, dass ein jeder diese lebendige Begegnung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus hat. Da ist so vieles aus diesem Zeugnis, was wir gehört haben, ich denke, was ein jeder von uns mitnehmen kann. Ich dachte nur, wie wunderbar ist es, wenn man in diesem leben kann, dass Gott nicht ein Gott im Himmel ist, sondern dass er ein Gott ist, der gegenwärtig ist, den wir Tag ein, Tag aus erleben. Dass es nicht ein Wissen ist, nicht etwas, was wir gelernt haben, sondern dass es ein Erlebnis, ein tägliches Erlebnis haben. Dazu sind wir in diese Welt gestellt, dass Gott sich verherrlichen kann in dein Leben und in meinem Leben. Dass ich in allem mir des bewusst bin, dass Gott lebendig ist, dass er ein heiliger Gott ist. Er ist ein gnädiger Gott, wenn wir zu ihm kommen. Das haben wir wieder in diesem Zeugnis gehört. Wie Gott ein heiliger, gerechter Gott ist. Er duldet keine Sünde. Er duldet kein böses Leben. Er straft es, wie wir gestern Abend gehört haben. Der Vater, der schaut danach, dass die Rebe Frucht bringt. Er schneidet sie zurück. Er reinigt sie, damit die Frucht gut ist. Und das tut Gott heute noch. Und das ist so wertvoll, dass wir Gott täglich in unser Leben erleben. Dass wir uns bewusst sind, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und wie unser Bruder so schön gesagt hat, nicht das, was ich für ihn tue, nicht das, was ich denke in der Predigt oder was ich für ihn tue, sondern das Wichtige ist, was Gott durch mich tun kann. Und das ist die Frage, wie viel kann Gott durch mich tun? Bin ich ein Werkzeug in Gottes Hand, wodurch er sich verherrlichen kann? Und das Leben hat Jesus Christus für uns auf Golgatha vollbracht. Wir haben gestern Abend gehört, er ist der Weinstock, wir die Reben. Wenn wir in ihm sind, dann werden wir Frucht bringen. Und das ist sein Weg, nicht unser Weg. Das ist wunderbar. Ich möchte heute Abend noch zum Schluss, ich denke, wir müssen gar nicht mehr viel hören, dieses Zeugnis ist ein lebendiges Zeugnis. Ist doch wunderbar, wenn man ein Zeugnis hat, dass man von dem reden kann, was man gesehen, was man erlebt hat. Dass man eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott hat. Nicht, dass es eine Theorie ist. Nicht, dass wir auf die Universität oder eine Bibelschule gehen und alles wissen von dem, der uns geschaffen hat, von dem, der für uns auf Golgatha sein Leben gegeben hat. Wir können das alles glauben, aber es ist nichts Lebendiges. Wir müssen das erleben, dass wir Gott in unserem alltäglichen Leben sehen und erleben. Ich möchte ein Wort aus dem 1. Mose, Kapitel 29 lesen. Im 31. Vers. Da aber der Herr sah, dass Lea unwirt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Viele werden sagen, was für ein Text ist das heute Abend. Aber ich möchte in ein paar Sätze schildern, was Jakob mit seinen Frauen erlebt hat. Jakob wollte nicht die Lea heiraten. Er wollte Rahel heiraten. Und dann hat Gott es so geführt, dass er Lea geheiratet hat. Und Jakob war entsetzt. Jakob wollte sie nicht haben. Und er ging zu seinem Schwiegervater und sagt, Laban, ich wollte nicht die, ich habe 7 Jahre gearbeitet und ich wollte Rahel heiraten und du gibst mir die Lea. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Und dann hat der Laban gesagt, gut, dann kannst du auch die Rahel heiraten. Bei uns Juden ist das Sitte, dass die älteste Tochter zuerst heiratet. Darum habe ich sie dir gegeben. Aber du darfst auch die zweite, die Rahel, haben. Und wir lesen, dass er die Lea nicht geliebt hat, so wie er Rahel geliebt hat. Weil wir lesen, dass die Lea, sie hatte ein blödes Gesicht. Lesen wir in Vers 17. Lea hatte ein blödes Gesicht. Rahel war hübsch und schön. Ist doch ganz interessant, wie unsere Augen doch immer ein großes, großes in unser Leben ein Spiel ist oder eine Wichtigkeit ist, das, was das Auge sieht, anstatt zu sehen oder zu fragen, was Gott sieht, was Gott will. Und dann hat er diese beiden geheiratet und dann lesen wir, da aber der Herr sah, als Gott sah, dass Lea unwirt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Ist doch wunderbar zu wissen, dass Gott auch sogar die Fruchtbarkeit und die Unfruchtbarkeit der Menschen in seine Hand hat. Gott schließt, Gott öffnet. Haben wir das schon je erkannt? Und besonders, wer in der Zeit, in der wir heute leben, wer fragt dann noch nach Gott? Besonders, wenn es nach der Kinderzeugung kommt, wer fragt dann noch nach Gott und sagt, Gott, willst du oder willst du nicht? Das entscheiden wir. Das nehmen wir aus Gottes Hand und sagen, damit mache ich, was ich will. Ich bestimme, wie viele Kinder ich haben soll oder nicht. Anstatt dass wir erkennen, Gott hat das auch alles in seiner Hand. Im Kapitel 30, Vers 1 lesen wir, da Rahel sah, dass sie dem Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wo nicht, so sterbe ich. Ist doch eine böse Frau, die so etwas sagt zu ihrem Mann. Sie ist eifersüchtig auf ihre ältere Schwester, die dem Jakob Kinder geboren hat. Und nun wird sie eifersüchtig und sagt, Jakob, schaffe du mir Kinder. Als ob Jakob das in seiner Hand hat. Als ob Jakob schuld dran ist. Und wenn du das nicht machst, so sterbe ich. So sind wir Menschen. Wenn wir unseren Willen nicht bekommen, wenn es nicht so geht, wie wir wollen, ja, dann sterbe ich lieber. Ich hatte heute gerade wieder einen Anruf. Wenn der liebe Gott mich nicht hilft, dann sterbe ich lieber. Als ob wir das Sagen haben über unser Leben. Als ob wir bestimmen können, was unser Leben anbelangt. Wir sind in Gottes Hand, Gott bestimmt. Gott weiß ja viel besser wie du und ich, liebe Bruder, liebe Schwester. Wir müssen das erkennen, dass wir in Gottes Hand sind und dass wir nichts tun können ohne ihn. Er hat uns geschaffen, er hat uns geboren, er macht mit uns, was er will. Wir müssen ihm nur die Gelegenheit dazu geben. Wie wir gehört haben, der Tag kam, wo unser Bruder sagte, lieber Gott, ich bin verloren. Lieber Gott, ich habe gedacht, ich habe gegen meine Eltern gekämpft, ich habe gesündigt und das ganze Leben plötzlich vor ihm. Und er erkannte, mit dem Leben fahre ich in die Hölle hinein. Mit dem Leben kann ich nicht vor Gott bestehen. Und das ist wichtig, Geschwister, dass wir das erkennen. Jakob aber ward sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will? So töricht können wir sein, dass wir etwas von Menschen erwarten, wo sie nicht imstande sind, es zu tun. Und wir müssen erkennen, dass es Gott ist. Gott hat alles in seiner Hand. Und dann diese Frau, nach einer Zeit, lesen wir, als Jakob Lea und Rahel zu sich gerufen hatte und gesagt, komm, wir ziehen. Ich will zu meinem Vater gehen. Ich will meinem Vater Isaak sehen. Es zieht mich zu ihm. Da sagten die beiden Frauen, gut, wir ziehen mit dir. Und dann hat Rahel etwas getan. In Kapitel 31, Vers 19. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren, und Rahel stahl ihres Vaters Götzen. Rahel, die geht bei, weil sie aus ihrem Lande ziehen wird und in ein neues Land, da wo ihre Schwiegereltern wohnen, hat sie gesagt, ich nehme mir die Götzen meines Vaters mit. Und Geschwister, wir haben aus dem Zeugnis gehört, dass unser Bruder gesagt hat, ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich nichts mehr konnte und wusste. Ich wusste, ich bin verloren, ich kann nicht weiter. Und er musste alles liegen lassen. Wir hören später in seinem Leben, als er schon Missionar war, wie Gott immer zu ihm geredet hat und er sich des bewusst war. Er muss alles auf dem Altar legen. Und hier war die Rahel, die hat schnell die Götzen, das, was ihr wichtig war, das, was sie aus ihrem alten Leben mitgenommen hat, miterlebt hat, hat sie mitgenommen. Sie wollte da nicht von loslassen. Und so gibt es viele Menschen heute, die nicht loslassen wollen, die nicht bereit sind, alles auf dem Altar zu legen. Nein, wir wollen etwas mitnehmen. Wir wollen ja das Gute mitnehmen. Wir wollen das, meine Tradition will ich mitnehmen, das, was mir wichtig ist, mein Götzendienst, mein Opfer. Das, was ich gebe, will ich mitnehmen. Und so nehmen wir vieles auch mit von unserem alten Leben. Das, wo wir andere Götter mitgedient haben, wollen wir mitnehmen in das neue Leben hinein. Und das geht nicht. Gott ist ein eifriger Gott. Gott ist ein Gott, der Gott sein will, dem er will die ganze Ehre haben. Er ist eifersüchtig. Er will unser Leben für sich haben. Er will unser Leben nicht mit einem anderen teilen. Und das, was wichtig ist in unser Leben, dass wir das auf dem Altar legen. Wie unser Bruder gesagt hat, es ist leicht, um die Sünden auf dem Altar zu legen und sagen, Herr, hier sind meine Sünden. Ich will nicht die Sünde mir dienen. Ich will den Herrn dienen. Ich will alles ablegen, was böse, was schlecht ist in meinem Leben, aber das Gute abzulegen, dann wird es schwer. Dann wird es schwer. Das, wofür ich gekämpft habe, mein ganzes Leben, dass meine Frömmigkeit, meine Gotthingegebenheit, dafür kämpfe ich und da halte ich fest. Ich kann doch meine Segnungen nicht einfach auf dem Altar Gottes legen. Und da gehen viele Christen an kaputt. Gott ist ein eifriger Gott. Ich habe es schon oft erzählt und ich möchte es wieder erzählen. Wir hatten einen gesegneten Pfarrer, durch den wir zum Glauben gekommen sind. Wir können Gott nur danken, ich kann Gott nur danken für die Botschaft, die der Pfarrer uns gebracht hat. Durch ihn sind wir zum Glauben gekommen. Er hat uns zu Jesus geführt. Er hat uns zum Kreuze geführt. Es ist da, wo wir unsere Sünden Last abgeladen haben. Und dann, als die Erweckung begann, in 1966, da besuchte dieser liebe Pfarrer uns. Und dann habe ich am nächsten Morgen, er kam den Morgen zu uns zu Besuch, dann erzählte ich ihm, was mein Bruder den Abend vor dem gepredigt hat. Und sagte unter anderem, dass er gesagt hat, alle meine Segnungen als Missionar, als Prediger, die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, alle meine Segnungen müssen wir auf dem Altar legen. Gott will die ganze Ehre haben. Gott will Gott sein in unser Leben. Da hat dieser Prediger gesagt, Friedel, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Meine Segnungen, alles, was Gott getan hat in meinem Leben, alle die Segnungen, die kann ich nicht auf dem Altar legen. Sieh, die Segnungen waren ihm wichtiger geworden als Jesus Christus selber. Jesus Christus wollte der Erste sein. Jesus Christus sollte der Erste in unser Leben sein. Und er hat gesagt, Friedel, das kann ich nicht. Und wisst ihr, Geschwister, das war das letzte Mal, dass der Mann auf die Kanzel gestanden hat und uns Gottes Wort gebracht hat. Da war es aus. Schluss. Schließlich hat er sich zurückgezogen. Er hat in Einsamkeit gelebt bis zu seinem Tode. Er war nicht bereit, alles auf dem Altar zu legen. Alle seine Segnungen. Er sagt, das kann ich nicht. Ich werde es nie vergessen. Ich kann euch die Stelle zeigen, das sind jetzt 36 Jahre. Ich weiß, wo wir gesessen haben, als ich ihm das erzählte und als er mir sagte, das kann ich nicht. Kannst du es? Alle deine Segnungen, alle dein Wissen, alles, was du geschafft hast, alles, was der Herr durch dich gewirkt hat, bist du bereit, das alles auf dem Altar zu legen, dass der Herr Jesus größer ist als das? Er konnte nicht. Und das war das Ende von seiner segensreichen Arbeit. Und der, der gesagt hat, ich bin bereit, alles auf dem Altar zu legen, der ist heute noch gesegnet. Gott kann den heute noch gebrauchen. Und das ist, was er will. Das ist so wichtig. Rahel hat diese Götzen genommen. Wundervoll, weshalb sie die mitgenommen hat. Ob sie an diese Tradition festgehalten hat? Als sie gesagt hat, nein, da wo mein Vater mich erzogen hat, das ist mein Erbe, das nehme ich mit. Nicht Lea. Lea hat nicht. Aber Rahel hat es getan. Und sie ist sogar ihrem Mann hintergangen. Wir lesen in 1. Mose 31, Vers 32, lesen wir, dass Laban hinterhergekommen ist, als er plötzlich sah, seine Töchter, seine Enkel, alle die sind weg, das Vieh ist weg, Jakob ist weg, ist er ja hinterhergejagt. Und am dritten Tage hat er sie gefunden. Und dann hat er gesagt, warum bist du weggegangen, warum seid ihr weggegangen, warum habt ihr mir nichts gesagt? Und Jakob sagte, ja, ich dachte, du wirst es uns nicht erlauben, umzugehen. Und dann sagte Laban noch, und dann habt ihr noch meine Götzen mitgenommen. Jakob antwortete und sprach zu Laban, ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen. Bei welchen aber du deine Götter findest, der stäbe hier vor unseren Brüdern. Suche das Deine bei mir und nimm's hin. Jakob wusste aber nicht, dass sie Rahel gestohlen hatte. Rahel hatte ihm nichts davon erzählt. Sie hatte sie gestohlen und versteckt. Und dann lesen wir, da ging Laban in die Hütten Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts und ging aus der Hütte Leas in die Hütte Rahels. Da nahm Rahel die Götzen und legte sie unter dem Kamelsattel und setzte sich darauf. Laban aber betastete die ganze Hütte und fand nichts. Hier nimmt Lea sie versteckt. Und dann lügt sie noch. Sie sagt zu ihrem Vater, nein, entschuldige, ich habe diese Götzen nicht. Und so ist der Mensch. Wenn er nicht bereit ist, alles auf dem Altar zu legen, nichts mitzunehmen, nichts vom Alten. Und wie leicht nehmen wir, beschaue mal, und beobachte mal dein Leben, wie viel du von dem alten Leben mit in das neue Leben genommen hast. Wie viele von den Götzen hast du mitgenommen, die sind dir wichtiger als Jesus Christus. Die nehmen wir mit. Und so nehmen viele Christen vom alten Leben mit in das neue hinein. Und das macht uns Mühe, das macht den Christen Mühe. Jesus, wenn wir unser Leben den Herrn weihen, dann muss unser Leben den Herrn gehören und dann muss er Herr und Gott sein in unser Leben. Nicht, dass wir etwas mitnehmen, dass wir etwas, das was uns wertvoll ist, wo meine Eltern schon drin aufgewachsen sind, ihre Götter, die nehme ich mit. Und der Herr sagt, seid ihr bereit, alles auf dem Altar zu legen? Gib mir das. Ich will ja nicht nur das Schlechte haben als Opfer, ich will auch das Gute. Ich will das, was kostbar ist, das, was dir kostbar ist. Das will ich haben, dass du das opferst. Abraham, nimm deinen Sohn. Weil Gott Abrahams. Und Gott war bereit, sein Bestes. Das, was Gott ihm verheißen hat, die Verheißung, er hat sie auf dem Altar gelegt. Und sind wir dazu bereit, um alles auf dem Altar zu legen, dass Gott Gott wird in unser Leben, dass er in unser Leben kommt und dass er machen kann mit uns, was er will. Rahel aber versteckte die Götzen. Sie setzte sich drauf. Unter dem Kamelsattel versteckte sie die Götzen. Es waren kleine Götzen. Es waren nicht große, es waren kleine. Ich habe in diesen Tagen in Kaltbrunn, habe ich die Kinder erzählt, von den Füchsen. Die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, diese kleinen Füchse. Und so waren dieses kleine Götter, die hat sie versteckt, sie setzte sich drauf. Und wie oft tun wir das? Wir verstecken, wir setzen uns drauf, wir tun, als ob alles in Ordnung ist, als ob alles in bester Ordnung ist. Aber da drin, was verstecken wir alles da in unser Herzen? Was verstecken wir in unseren Gedanken, Geschwister? Denkt nur mal zurück an den heutigen Tag. Was ist alles durch unseren Gedanken gegangen? Wir würden uns vielleicht schämen, wenn wir die ans Licht bringen würden. Diese kleinen Götzen, diese kleinen Sachen, diese kleinen Füchse, wir verstecken. Da sind wir ja alle Meister drin, um zu verstecken. Wir sind ja Heuchler geworden. Wir tun, wir haben den Schein, als ob wir Christen sind, aber das Leben zeugt nicht davon. Unser Bruder Feni hat gesagt, mir war das eine Not. Ich predigte die Wahrheit. Menschen kamen zum Glauben. Aber zu Hause, wie sah es zu Hause aus? War da die Herrlichkeit Gottes zu sehen? War meine Familie ein Segen, ein Vorbild? Zeugte mein Familienleben davon, dass Jesus der Einzigste und dass er Herr in unser Familienleben ist? Nein. Ich bin so wie die Rahel. Ich verstecke es, ich setze mich drauf und lüge noch obendrein und sage, entschuldige, Vater, die Tage gerade. Und deshalb kann ich nicht aufstehen. Lügt obendrein noch. Bedeckt es, versteckt es. Und sie ist weitergegangen mit dieser Lüge. Und ihr Mann hatte gesagt, bei denen dieses gefunden wird, die muss getötet werden. Und wisst ihr, Geschwister, gar nicht lange nachdem wurde sie schwanger und hat den letzten Sohn Benjamin geboren. Und bei der Geburt ist sie ums Leben gekommen, ist sie gestorben. Dass ich dachte, ist das Wort in Erfüllung gegangen? Als der Mann gesagt hat, bei denen, wo der Götze gefunden oder die Götzen gefunden werden, die soll getötet werden, hat Jakob seine eigene Frau getötet, indem er diese Worte ausgesprochen hat? Geschwister, als ich dieses alles gelesen habe, ich habe innerlich gezittert und gesagt, lieber Gott, erkennen wir wohl in Wirklichkeit, wer du bist? Dass du ein Heiliger, dass du ein gerechter Gott bist? Denn nichts, nichts, nichts übersehen wird, weil er ein Heiliger, weil er ein gerechter Gott ist. Und wie wir gestern Abend gehört haben, unsere einzigste Rettung ist, dass wir an diesem Weinstock oder in diesem Weinstock, der Jesus Christus ist, hineingepfropft werden, dass wir ein Teil von diesem Weinstock werden, dass aus dem Leben Jesu, wir sind nur die Reben und wir sind die Traube oder die Trauben, die an dieser Rebe entstehen, sind nur, weil sie aus dem Saft die Nahrung aus dem Weinstock bekommen haben. Und wir haben uns gefragt, ist das mein Leben? Bin ich wirklich so abhängig? Bin ich wirklich so in Jesus hineingepflanzt, dass nur Jesus in mein Leben zu sehen ist? Egal wo ich bin, ob ich einen Beruf habe, ob ich ein Arbeitsgeber bin, ob ich Verantwortung trage, wo ich bin, wenn ich ein Hausvater bin. Ist das mein Leben? Ist nur Jesus zu sehen? Sehen meine Kinder das in mir? Sehen meine Nachbarn das? Und das ist wichtig, Geschwister. Möge Gott schenken, dass wir das nie vergessen. Dass wir nichts mitnehmen aus dem alten Leben. Und so wie die Rahel war, dass sie sich drauf setzt und versteckt es noch. Anstatt als Laban kam, dass sie sagte, Vater, bitte vergib mir, ich habe sie genommen. Dass sie zu ihrem Mann gegangen ist und gesagt hat, mein lieber Mann, ich habe etwas Furchtbares getan. Ich habe die Götzen von meinem Vater mitgenommen. Ich habe die versteckt. Aber das Traurige ist, ich sagte zu meinem Bruder Jan heute Abend, das Traurige ist, wir lesen nicht, dass Rahel Buße getan hat. Wir lesen nicht, dass Rahel sich gebeugt hat und gesagt hat, mein lieber Mann, ich habe gestohlen. Wir lesen nicht, dass sie zum Vater gegangen ist, zu dem Laban und gesagt hat, Laban, mein lieber Vater, ich habe gestohlen. Aber das Letzte war, sie hat sich auf diese Götzen gesetzt und hat sich noch entschuldigt, hat noch gelogen. Möge Gott schenken, dass wir nicht solche Menschen sind, sondern dass wir ehrlich sind, dass wenn wir etwas aus dem alten Leben mitgenommen haben, dass wir uns beugen. Und Gott sei Dank, dass der Herr Jesus dafür gestorben ist. Und wenn eure Sünden gleich blutrot sind, will ich sie waschen, weiße den Schnee. Das ist Jesus. Er ist voll Erbarmen. Er ist gnädig. Er ruft uns heute Abend zu und sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Vielleicht sind da viele, die mit solchen Sachen auch herumlaufen. Oder wie die Rahel, dass sie es versteckt. Sie tut, als ob da nichts ist. Und dabei sitzt sie auf ihre Götter. Und Gott ruft uns zu. Er schenkt uns die Gelegenheit heute Abend, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir. Bitte reinige du mich. Als unser Bruder Feni, als er die Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte, hatte er nur ein Sehnen: Oh, dass ich meine Eltern sehen kann. Dass ich zu meinen Eltern gehen kann. Dass ich gut machen kann, was ich verkehrt gemacht habe. Wenn du noch Eltern hast, möge Gott schenken, dass wir nicht auf die Sünde sitzen bleiben, so wie die Rahel, sondern dass wir zu Jesus kommen und sagen: Herr, bitte vergib mir. Dass wir zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, vielleicht die Nachbarn, vielleicht der Lehre. Wie haben wir uns an die Lehre versündigt? Was haben wir die Lehre Kummer gemacht? Und unser Bruder Feni sagt: Plötzlich, ich hörte noch meine Stimme, wie ich meinem Vater geantwortet habe, wie ich geredet habe, welchen Unsinn ich geredet habe. Plötzlich, seht ihr, wenn man vor in der Gegenwart Gottes kommt, wenn man plötzlich in einem Augenblick vor ihm steht, dann kommen ein diese Sachen wieder und die werden wieder lebendig. Und Gott schenkt uns die Gelegenheit heute Abend, dass wir heute Abend zu ihm kommen. Dass wenn da etwas ist, was nicht richtig ist, du liebe Schwester, sag mir mal, wie willst du vor Gott stehen mit deinem Eheleben, mit deinem Mann? Alles in Ordnung? Oder wirst du auch dich schnell draufsetzen und es verstecken und dann noch obendrein lügen und sagen: Nein, ist alles in Ordnung, da ist nichts. Und du, lieber Bruder, sag mir mal, wenn du plötzlich vor Gott stehst und du wirst Verantwortung geben müssen über dein Leben und dein Verhältnis zu deiner Frau, alles göttlich? Wirst du damit bestehen können? Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen können, dass du dafür gestorben bist. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werde eingehen. Ist das dein Leben? Hast du schon alles geordnet? Hat der Herr Jesus dir schon vergeben können? Bist du schon zu ihm gekommen? Wer seine Sünde bekennt, der wird Gnade empfangen. Der wird Vergebung empfangen. Möge Gott uns gnädig sein. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das lebendig ist. Das Schärfer ist wie kein zweischneidig Schwert. Öfters dringt es tief in unsere Seele hinein. Am liebsten würden wir davonlaufen. Aber Herr, wir wollen uns beugen und sagen: Herr, wir möchten nicht mit etwas aus diesem Gottesdienst gehen, was vom alten Leben ist. Wir möchten es hier lassen. Wir möchten es unters Kreuz bringen. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. Und wenn sie auch blutrot sind, will ich sie waschen, weißer denn Schnee. Danke, Herr Jesus. Unser Leben soll dir ganz gehören. Dass der Name unseres Gottes verherrlicht wird in unser aller Leben. Und wenn wir auseinander gehen, Herr Jesus, geh du mit einem jeden von uns. Lass uns nicht alleine. Schenk uns ein gehorsames Herz. dass wir Täter deines Wortes werden. Amen.
Wird der Chor noch singen?
Viele Sorgen zum Heiland vorgemut. Gib ihm dein Heute und dein Morgen, sieh, es wird alles gut. Denn die da harren auf den Herrn kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit
Sie laufen ohne Macht zu werden.
mit Flügeln wie Adler.